SRF 1.
«12.30 Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous.» Die ägyptische und libysche Armee bombardieren die Terrormiliz IS im Grenzgebiet. Kairo ruft die USA um Hilfe. Raus aus der Tabaksucht.
Wir wissen, dass rund 60% der heute Rauchenden gewillt sind, aufzuhören. Sie versuchen es einmal, mehrmals und sind nicht immer erfolgreich,
sagt der Direktor des Bundesamts für Gesundheit und präsentiert eine neue Kampagne. Gegen Gewalt an Frauen. In der Türkei erzürnt eine brutale Vergewaltigung die Bevölkerung.
Frauen werden als Objekte, Sexualobjekte gesehen und dann passieren eben solche Grausamkeiten wie jetzt am Wochenende,
sagt der Journalist in Istanbul. Was tut die Regierung? Und um 13 Uhr die Abstimmungskontroverse zur Energiepolitik. Sollen Benzin, Heizöl, Kohle und Atomstrom besteuert werden und dafür die Mehrwertsteuer abgeschafft werden? Die Argumente dafür und dagegen. Rendezvous mit Ivana Pribakovic und Daniel Hubacher. Sie hat die Nachrichten.
Ägypten fordert eine militärische Intervention in Libyen, um dort die Terrormiliz Islamischer Staat zu bekämpfen. Geführt werden soll der Einsatz von den USA, heißt es in einer Mitteilung der ägyptischen Regierung. Die ägyptische Luftwaffe hat am Morgen Stellungen des IS bei der Stadt Derna im Osten Libyens bombardiert. An dem Einsatz war auch die libysche Luftwaffe beteiligt. Der IS hatte zuvor ein Video veröffentlicht, das angeblich die Tötung von 21 koptischen Christen in Libyen zeigt. Die Waffenruhe in der Ostukraine scheint brüchig zu sein. Wie aus Militärkreisen in Kiew verlautet, lieferten sich ukrainische Truppen und prorussische Separatisten um die Stadt Debaltseve erneut vereinzelte Kämpfe. Die ukrainische Armee will deshalb ihre schweren Waffen vorerst nicht abziehen. Die Rebellen hielten sich nicht an die in Minsk vereinbarte Waffenruhe, begründete ein Militärsprecher in Kiew den Schritt. Die Stadt Debaltseve ist seit längerem Mittelpunkt von Auseinandersetzungen. Der strategisch wichtige Ort liegt zwischen den Separatistengebieten von Donetsk und Lugansk. Laut Rebellenangaben sind dort ukrainische Soldaten eingekesselt. An anderen Fronten wird die Waffenruhe offenbar weitgehend eingehalten. Die Europäische Union weitet ihre Sanktionen gegen russische Politiker und Vertreter der prorussischen Separatisten im Osten der Ukraine aus. Der Schritt erfolgt trotz des neuesten Abkommens von Minsk. 19 weitere Personen, darunter der russische Vize-Verteidigungsminister und der stellvertretende Generalstabschef, dürfen nun nicht mehr in die EU-Länder einreisen. Die EU begründet die Sanktionen damit, dass Russland die Separatisten mit Waffen und Kämpfern unterstütze. Das Vertrauen in den guten Willen von Präsident Putin sei begrenzt, sagte EU-Ratspräsident Tusk. Das russische Außenministerium teilte mit, dass die neuen Sanktionen nicht helfen würden, den Konflikt zu lösen. Nach den Anschlägen in Kopenhagen hat die dänische Polizei zwei Männer verhaftet. Sie werden beschuldigt, Komplizen des Attentäters zu sein. Der Anwalt des einen Verhafteten sagte, die beiden würden nicht wegen Terrorismus angeklagt, sondern wegen Komplizenschaft. Die beiden sollen dem Attentäter geholfen haben, sich zu verstecken. Bei den Anschlägen in der dänischen Hauptstadt wurden zwei Menschen getötet und 5 weitere verletzt. Der Attentäter wurde bei einer Schießerei von der Polizei erschossen. Die Schweizerische Nationalbank hat in der letzten Woche offenbar keine Euros mehr gekauft, um den Franken zu schwächen. Darauf weisen Zahlen hin, die die Nationalbank veröffentlicht hat. Die sogenannten Giroguthaben, die Banken bei der Nationalbank haben, sind in den letzten Wochen praktisch unverändert geblieben, bei fast 385 Milliarden Franken. Steigende Giroguthaben sind ein Hinweis darauf, dass die Nationalbank fremde Währungen gekauft hat. In den letzten 2 Wochen, nachdem die Nationalbank den Euro-Mindestkurs aufgehoben hatte, sind die Guthaben um 40 Milliarden Franken gestiegen. In der Schweiz rauchen 1,7 Millionen Menschen. An diese Raucher wendet sich die neue Tabakpräventionskampagne des Bundes, die heute lanciert wird. Mit dem Logo der bekannten geknickten Zigarette und dem Slogan «Ich bin stärker» sollen Raucher zum Aufhören animiert werden. Die Kampagne läuft 2 Jahre, sie kostet 9 Millionen Franken und wird aus dem Tabakpräventionsfonds bezahlt. Zum Wetter. Im Norden lockert sich der Hochnebel heute Nachmittag nur teilweise auf. Im Süden ist es bewölkt, sonst scheint oft die Sonne. Und auch morgen breitet sich der Hochnebel über dem Flachland aus. Seine Obergrenze steigt auf 1200 Meter an. Sonst wird es ziemlich sonnig. Die Temperaturen liegen zwischen 3 und 8 Grad.
Und das erwartet Sie im Rendezvous. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ägypten übt Vergeltung am Tod der Kopten. Wenn der Wille allein nicht genügt, will der Bund den Weg aus der Tabaksucht zeigen. Wie fährt eine Inderin sicher Taxi? Mit einer Inderin am Steuer? Unsere Reportage. Und alter Wein in neuen Schläuchen. Der Streit um eine Energiesteuer wiederholt sich seit über 30 Jahren. Ein Rückblick in Tönen. Es ist eine Kampfansage gegen die Terrormilizen der IS. Nach der mutmaßlichen Enthauptung von 21 ägyptischen Christen hatte Präsident Abdel Fattah al-Sisi Vergeltung angekündigt. Kurz darauf zeigte das Staatsfernsehen in Kairo, wie die ägyptische Luftwaffe in Libyen Stellungen der IS bombardiert. Frage an unseren Nahost-Korrespondenten Philipp Scholkmann. Welches Zeichen setzt Ägyptens Präsident mit dieser Bombardierung?
Eines der Entschlossenheit nach der Ermordung der koptischen Gastarbeiter und das offensichtlich auf diese unbeschreiblich grausame Weise, da ist Sisi im Zugzwang. Seine ganze Sicherheitspolitik ist ja dem Imperativ der Terrorismusbekämpfung untergeordnet, auch wenn Luftoperationen auf Stellungen von IS im Nachbarland in Libyen die Dschihadisten dort nicht entscheidend schwächen können, so ist das doch ein klares Signal nach innen, nach Ägypten, auch an die vielen Familien, die Angehörige in Libyen noch haben. Vergessen wir nicht, es sind Hunderttausende Ägypter zur Arbeit im Nachbarland, trotz der Gefahren und auch der zunehmenden Warnungen der Regierung in Kairo.
Und wie reagiert die ägyptische Öffentlichkeit darauf?
Es gibt immer wieder Spannungen zwischen der christlichen Minderheit in Ägypten, diesen wohl knapp 10% der Bevölkerung, und Muslimen. Das ist unbestreitbar. Aber die Reaktionen vor dem Hintergrund der schrecklichen Videobilder, die gehen alle in eine Richtung: Abscheu, Verurteilung. Die religiösen Instanzen reagieren entsetzt, die koptischen, christlichen ohnehin. Aber auch die sunnitische Autorität der Azhar-Universität spricht von einem barbarischen Akt und selbst die Muslimbrüder haben die Bluttat verurteilt, sie, die ja selbst von Sisi als Terroristen verfolgt werden. Sie sehen hier die Gelegenheit, sich als Teil dieser ägyptischen Normalität darzustellen und von der Barbarei der Dschihadisten von IS abzugrenzen.
Diese Zustimmung zur Bombardierung in der Öffentlichkeit, geschieht die aus Solidarität mit den Kopten oder eher aus Angst vor dem IS?
Ich glaube, der Eindruck, der vermittelt wird und werden soll, ist, dass sich angesichts der terroristischen Bedrohung die Reihen schließen in Ägypten, dass sich das Land insgesamt angegriffen fühlt. Und Präsident Sisi hat sogar eine 7-tägige Staatstrauer verfügt, um das zu betonen.
Ägypten wiederholt heute seinen Aufruf, die USA sollten eine Koalition anführen, um den IS aus Libyen zu vertreiben. Wie groß ist denn eigentlich die Angst von Präsident al-Sisi davor, dass diese Terrormilizen auch Ägypten infiltrieren könnten?
Es gehört, wie gesagt, zur Politik Sisis, dass er mit der terroristischen Bedrohung Politik macht, ich oder das islamistische Chaos. Auf diese Weise kam er an die Macht. Er wird die Gefahr also sicher nicht kleinreden, aber die Angst ist schon real inzwischen. Ägypten sieht sich auf beiden Seiten dschihadistischen Fronten gegenüber. Die wichtigste Gruppierung im Sinai bekennt sich zu IS und im Westen, unmittelbar hinter der Grenze, in diesem zerrütteten Libyen eben, da nutzen Dschihadisten offensichtlich zunehmend das Machtvakuum in diesem Land und einige bekennen sich dort ebenfalls inzwischen zu IS und benutzen, wie sich jetzt offenbar zeigt, auch das ganze Arsenal der Barbarei der Terrormiliz, um Entsetzen und Schrecken zu verbreiten.
Danke für diese Einschätzungen. Philipp Scholkmann zurzeit an einer etwas schlechteren Telefonleitung. Wer heute noch raucht, dem wird das nicht leicht gemacht. Teure Zigaretten, Abschreckende Bilder auf den Zigarettenpäckchen oder Rauchverbote in Restaurants und Clubs sollen die Rauchlust wegblasen. Entsprechend zurückgegangen ist der Tabakkonsum in der Schweiz. Heute raucht noch ein Viertel der Schweizer Bevölkerung, was dem Bund aber immer noch zu viel ist. Er startet darum eine neue Kampagne. Thomas Zuberbühler.
Hol dir Unterstützung bei der Rauchstopplinie 0848 000 181. Ich bin stärker. Smoke free.
So tönt die neue Tabakpräventionskampagne des Bundes. «Ich bin stärker», lautet der zentrale Satz. Doch weil Raucherinnen und Raucher wissen, dass die Sucht dann meist doch noch etwas stärker ist, sollen sie sich in Zukunft vermehrt helfen lassen beim Aufhören.
Man sieht, dass mit der Unterstützung, sei es der Rauchstopplinie, von Ärzten, von Apothekern, der Erfolg viel grösser wird.
Ist Pascal Strubler überzeugt. Der Direktor des Bundesamtes für Gesundheit und sein Team haben deshalb neue Plakate und Fernsehspots entworfen, in denen vor allem auf diese Hilfsangebote hingewiesen wird. Zu sehen sein werden Raucherinnen und Raucher, deren Köpfe von einer Rauchwolke vernebelt sind. Darunter verweist das Bundesamt auf die externe Hilfe, denn wer ganz auf sich alleine mit dem Rauchen aufhören will, der schafft es kaum. Die Erfolgschance liege nur gerade bei 5%. Mit der Unterstützung einer Ärztin, eines Apothekers oder einer lokalen Nichtrauchergruppe verdoppelt sich diese Chance immerhin auf 10%. Diese Angebote gibt es bereits seit Jahren und doch nutzen sie Raucherinnen und Raucher zu wenig. Das soll sich mit der neuen Tabakpräventionskampagne nun ändern. Aktuell rauchen in der Schweiz noch 25% der Bevölkerung. Die Kampagne will, dass es in 3 Jahren noch 23% sind, also 2% weniger. Nicht gerade viel, sagt auch Pascal Strubler vom Bundesamt für Gesundheit, aber
die Realität zeigt, dass jeder weitere Prozent einfach eine schwierige Geschichte ist. Wir werden mit der zukünftigen Entwicklung, sei es beim Tabaksteuergesetz, sei es beim Tabakproduktegesetz, Unterstützung erhalten. Und wir versuchen über diese Kampagne die Sensibilität etwas auszuweiten.
Für den durchschlagenden Erfolg hofft Pascal Strubler also auf die Politik. Der Bundesrat will nämlich das Gesetz verschärfen. Sein Vorschlag, Zigarettenwerbung soll mit wenigen Ausnahmen verboten werden und niemand unter 18 Jahren soll Zigaretten kaufen dürfen. Das Gesetz soll spätestens 2019 in Kraft treten. Derweil investiert das Bundesamt für Gesundheit 9 Millionen Franken in die neue Kampagne. Das Geld nimmt es aus dem Tabakpräventionsfonds. In diesen zahlt jeder Raucher ein, wenn er ein Päckchen Zigaretten kauft.
Thomas Zuberbühler, Rendezvous, es ist 18 Minuten vor 1. Der Fall erinnert an die brutale Vergewaltigung in Indien. Eine junge Frau will aus dem Bus steigen, der Chauffeur fällt sie an. Die 20-jährige Studentin wehrt sich, spritzt dem Busfahrer Tränengas in die Augen, worauf er sie niedersticht und verbrennt. Das Verbrechen geschah im Süden der Türkei. Seither ist das Land in Aufruhr. Am Wochenende gab es in verschiedenen Städten Proteste. Frage an den ARD-Korrespondenten Reinhard Baumgarten in Istanbul. Wer geht denn demonstrieren gegen diese Gewalt an Frauen?
Ja, das sind natürlich vor allem junge Leute, viele Frauen selbstredend, weil das wirklich ein großes Problem ist. Es ist nicht so, dass täglich Frauen niedergestochen und dann verbrannt werden, aber es ist wirklich ein großes Thema in dieser Republik Türkei, Gewalt gegen Frauen. Und insofern hat sich jetzt eben durch diesen Mord an der 20-jährigen Studentin, hat sich einfach sehr, sehr viel Dampf mal entladen. Es waren natürlich friedliche Demonstrationen, aber es waren zum Teil eben sehr große Demonstrationen, die immer wieder das Gleiche fordern, Stopp eben der Gewalt gegen Frauen in diesem Land.
Die Partei von Präsident Erdogan, die AKP, ist eine konservative Partei. Hat sie auf den Mord reagiert?
Ja, und zwar hat Regierungschef Davutoğlu darauf reagiert. Er hat gesagt, er werde alles tun und er hat auch seine Frau dabei mit sozusagen in die Verantwortung genommen. Er werde alles tun, er als Regierungschef, als Vater und verheirateter Mann, dass eben die Gewalt gegen Frauen eingedämmt werde, dass sie aufhöre in der Türkei. Und insofern die Regierung hat gesagt, sie werde eben auch die Gesetze, die ja schon bestehen. Es mangelt ja hier in der Türkei nicht an Gesetzen. Das ist ja gar nicht das Problem. Es gibt ganz, ganz viele und auch gute Gesetze, die Frauen eigentlich schützen. Also er hat versprochen, dass die Gesetze auch wirklich eingehalten und umgesetzt dann werden.
Ist das mehr als nur schöne Worte oder anders gefragt, welches Frauenbild hat denn die AKP?
Also die Frau spielt in der türkischen Gesellschaft, wenn ich das Frauenbild der AKP nehme, vor allem eben die Rolle der Mutter, der Frau, die am Herd steht. Da gibt es auch Anreize. Da sollen Studenten schon noch an der Hochschule vor ihren Examen, vor ihrer Graduierung möglichst Kinder bekommen. Dann werden sie gelockt mit Geburtsprämien und die steigt dann von Kind zu Kind. Unterm Strich steht die Türkei auch einfach schlecht da. In der OECD gibt es kaum ein Land mit einer niedrigeren Frauenarbeitsquote als in der Türkei. Aber das größere Problem ist die Mentalität. Frauen werden eben oft als Objekte, Sexualobjekte gesehen. Und dann passieren eben solche Grausamkeiten wie jetzt am Wochenende.
Reinhard Baumgarten, was denken Sie, wird dieser Fall etwas verändern in der türkischen Gesellschaft und den Frauen eben ihre Rolle geben, die sie verdienen?
Ich möchte meiner Hoffnung Ausdruck verleihen, ja, hoffentlich. Ich möchte aber andererseits auch meinen Pessimismus nicht zurückhalten. Die gesellschaftliche Realität ist nach wie vor einfach so, dass viele Frauen, deswegen gehen ja so viele auf die Straße, Angst haben. Und insofern befürchte ich, wir werden diesen Fall hinter uns lassen und es wird irgendwann dann einfach ein neuer kommen und wieder wird es heißen, Frauen müssen besser geschützt werden.
Sagt der ARD-Korrespondent in Istanbul und Buchautor Reinhard Baumgarten. Und in Indien suchen Frauen nach Maßnahmen, um sich gegen Vergewaltigungen zu schützen, wenn sie unterwegs sind. Die Nachfrage nach Taxis, die von Frauen für Frauen gefahren werden, ist beispielsweise groß. Denn Anfang Dezember wurde eine Kundin des Fahrdienstes Uber von einem Fahrer in Delhi vergewaltigt. Es war nicht das erste Mal, dass ein Taxifahrer seine Kundin vergewaltigt. Mehrere Firmen bieten nun diesen Frauenfahrdienst an. Das Angebot hilft nicht nur Kundinnen, sondern auch den Taxichauffeurinnen. Karin Wenger ist mitgefahren.
Mein Name ist Savita und ich bin Saka-Driver.
Ich heiße Savita, fahre für Saka-Taxi und bin 23 Jahre alt. Als ich klein war, wollte ich Pilotin werden, doch dazu fehlte meiner Familie das Geld. Deshalb wurde ich Taxichauffeurin, sozusagen Pilotin auf der Erde. Selbstsicher bahnt sich Savita einen Weg durch das Verkehrschaos der Hauptstadt. Sie hupt, wenn sie abbiegt, nützt jede kleine Lücke aus, um die Fahrspur zu wechseln und ignoriert Männerblicke. Eine Frau am Steuer eines Taxis, das ist bis heute ein seltener Anblick. Das müsse sich ändern, sagt Savita. Frauen müssen aus dem Haus arbeiten, sich auf der Straße zeigen. Nur so können wir die engstirnige Mentalität der Männer hier verändern. Mit Frauen am Steuer die Gesellschaft verändern, das will auch die Pali Bhardwaj, die Geschäftsführerin von Saka Consulting. 2009 entstand die Taxifirma von Frauen für Frauen aus einer sozialen Idee. Wir wollten Frauen aus Slums eine würdevolle Arbeit geben. Die meisten von ihnen arbeiten als Haushaltsangestellte, aber wir wollten, dass sie rauskommen, dass sie fahren lernen. Das verändert ihr Ansehen und sie brechen damit diese Männerbastion. Die Frauen werden 8 Monate lang ausgebildet. Selbstverteidigung, Fahrstunden, Lesen und Schreiben gehören dazu. Ausgestattet mit GPS und Pfefferspray beginnen sie danach ihre Arbeit.
Hallo, good morning, ma'am. Ich bin Sarita Boldiun Sakase. Ma'am, I'm really sorry, ma'am. But my next time, ma'am, sure, I'm next time, I will arrange cab.
Die Nachfrage ist groß. Die 14 Taxis von Saka reichen nicht aus. Oft werden im kleinen Callcenter die Kundinnen abgewiesen. Das sozial denkende Unternehmen hat, wie die meisten anderen Frauentaxidienste, Schwierigkeiten zu wachsen. Es fehle an Investoren und an Personal, so die Geschäftsführerin. Das Unternehmen könne gerade mal die Kosten decken.
Investors are looking at always a very quick turnaround and probably a very or a tenfold increase in income.
Investoren wollen hohe Renditen und zwar schnell, aber das können wir nicht bieten. Die Ausbildung der Frauen dauert länger und kostet mehr. Viele Frauen springen zudem bereits während der Ausbildung wieder ab, weil sie Geld verdienen müssen. Andere werden von ihren Familien unter Druck gesetzt und hören auf. Savitas Familie wohnt in einem Slum am Stadtrand von Delhi. Die zahnlose Großmutter sitzt auf einem Bett, die Mutter bringt Tee. Auch sie wollte anfänglich nicht, dass die Tochter in einem Taxiunternehmen arbeitet. Nach Savitas Ausbildung verbot ich ihr zu arbeiten. Ich hatte Angst. Dann überzeugten mich die Leute der Firma. Heute bin ich stolz auf Savita, sagt die Mutter, und die Großmutter nickt zustimmend. Dank Savitas Gehalt konnte die Familie ihr Haus ausbauen. Die zwei übereinander liegenden Zimmer sind zwar noch im Rohbau, aber Savita spart bereits für den Verputz. Sie hebt sich ab von ihren Freundinnen im Slum. Die meisten seien bereits verheiratet und hätten Kinder. Ich werde sicher in den nächsten 3 Jahren nicht heiraten. Das habe ich gegenüber meinen Eltern durchgesetzt, weil ich arbeite und Geld nach Hause bringe. Einige meiner Freundinnen sind neidisch auf meine Arbeit und meine Freiheit. Andere finden, es sei höchste Zeit, dass ich heirate. Sollen sie denken, was sie wollen. Das Ziel Pilotin hat sich Savita aus dem Kopf geschlagen. Doch sie hat ein neues: Buschauffeurin.
Ende der Schonfrist. Seit 100 Tagen ist die neue EU-Kommission unter der Leitung von Jean-Claude Juncker im Amt. Was noch frisch in Erinnerung ist, der Kuss für Bundesrätin Sommaruga. Und sonst? Was hat Juncker sonst noch so gemacht seit Anfang November? Was hat er erreicht als EU-Kommissionspräsident? EU-Korrespondent Oliver Washington hat EU-Parlamentarier nach einer ersten Bilanz gefragt.
Da ist Sven Giergold, deutscher Grüne. Er hat Juncker gewählt und sagt heute:
Nein, ich bin nicht sehr zufrieden, wie die Kommission bisher gelaufen ist.
Giergold kritisiert, dass Juncker entgegen früherer Versprechen den Umweltschutz nicht vorwärts treibe, sondern eher versuche zu schwächen, und erwähnt als Beispiel die Luftreinhalterichtlinie.
Sie werden nicht erwarten, dass ein grüner Applaus klatscht, wenn in puncto Nachhaltigkeit nachgelassen wird.
Da ist weiter der Brite Syed Kamel, Mitglied der Tories und Präsident der konservativen Fraktion im EU-Parlament. Er hat Juncker nicht gewählt und sagt heute:
And to be fair to Juncker, we like the structure that he's come up with.
Syed Kamel ist zufrieden mit Junkers Arbeit. Als positiv beurteilt er, dass Juncker die Kommission neu organisiert hat, dass er die verschiedenen Kommissare in Arbeitsgruppen zu engeren und besseren Zusammenarbeit zwingt. Zudem ist er überzeugt, dass Juncker im Gegensatz zu seinem Vorgänger Barroso verstanden habe, dass das Verhältnis zwischen der EU und Großbritannien neu geregelt werden müsse.
Juncker is a man who understands that Britain is serious about having this referendum and he realizes that there might have to be some concessions.
Vertauschte Rollen also zwischen dem Grünen und dem konservativen Tory, punkto Zeugnis für Juncker. Und gleichsam in der Mitte Alexander Graf Lambsdorff, deutscher Liberaler.
Ich glaube, dass die ersten 100 Tage von Jean-Claude Juncker eher Anlass zur Zufriedenheit geben als zur Unzufriedenheit.
Graf Lambsdorff hat Juncker auch gewählt und lobt, dass sich Juncker auf die wesentlichen Probleme konzentrieren möchte. Allerdings ist er bei einem ganz großen Problem enttäuscht vom neuen Kommissionspräsidenten. Beim täglichen Flüchtlingsdrama auf dem Mittelmeer habe Juncker bis anhin überhaupt keine Initiative erkennen lassen, kritisiert Lambsdorff. Ansonsten aber, wie gehört, eine verhalten positive Bilanz.
Und dann muss man eines sagen, er ist als direkt gewählter Kommissionspräsident, der aus einer Europawahl insgesamt hervorgegangen ist, erheblich selbstbewusster, wenn es darum geht, mit den Mitgliedstaaten umzugehen. Das tut der Kommission gut. Die letzten 10 Jahre bei Herrn Barroso hatten wir manchmal das Gefühl, dass dort dieses Selbstbewusstsein etwas stärker hätte ausgeprägt sein können.
Auch der Grüne Sven Giergold begrüßt ausdrücklich, dass Juncker sein Amt politischer interpretiert als sein Vorgänger und neue Ideen lanciert.
Es ist natürlich eine Ansage, nachdem Frau Merkel in Europa einen Austeritätskurs durchgesetzt hat, zu sagen, wir setzen auf Investitionen. Das ist eine sehr politische Ansage und er traut sich da, bevor er bei Frau Merkel um Erlaubnis fragt, eine starke politische Initiative zu betreiben. Dafür habe ich Respekt.
Selbstbewusste und neue Ideen reichen aber nicht, erwidert der Brite Syed Kamel. Wenn Juncker seine Vorhaben erfolgreich umsetzen wolle, müsse er am Schluss auch die Mitgliedstaaten immer mit im Boot haben. Bleibt noch ein Thema, die LuxLeaks-Affäre. Dass Luxemburg während Junckers Zeit als früherer Premierminister mehreren hundert Firmen möglicherweise unerlaubte Steuervorteile gewährt hat, habe dessen Glaubwürdigkeit beschädigt. Das sehen der Grüne, der Tory und auch der Graf so.
Eindeutig. Auf der einen Seite wussten wir in Deutschland vorher schon, dass es solche Steuerabsprachen gab in Luxemburg. Auf der anderen Seite war der gesamte Umfang nicht ganz klar, auch die Auswirkungen auf Deutschland und andere Mitgliedstaaten nicht. Das war natürlich für ihn eine sehr peinliche Enthüllung, denn natürlich war er als langjähriger Finanz- und Premierminister daran beteiligt.
Die EU-Kommission wird irgendwann ein Urteil zu diesen Steuerpraktiken abgeben. Allerdings glaubt keiner der drei, dass diese Affäre Junckers Stuhl dereinst ins Wanken bringen könnte.
Oliver Washington. Und von der EU in die Schweiz. Was die Grünliberalen vorhaben, klingt revolutionär. Sie wollen das Steuersystem umkrempeln, die Mehrwertsteuer abschaffen und stattdessen eine Steuer auf Erdöl, Gas und Atomstrom einführen. Aber eine Energiesteuer, das ist alles andere als neu. Vor über 30 Jahren tauchte die Idee auf, wurde regelmäßig immer wieder diskutiert. Auch die Argumente dafür und dagegen bleiben sich treu. Inlandredaktorin Sarah Nowotny.
Können Sie sich denn in der politischen Landschaft, die wir heute haben, vorstellen, dass wir eine Energiesteuer machen, die sehr starke Verschiebungen im Energieverbrauch hat?
Diese Frage beantwortet die Schweiz in wenigen Wochen an der Urne. Nur, das gerade Gehörte hat Alt-FDP-Nationalrat Georg Stucki bereits 1981, vor über 30 Jahren, gefragt. Am Radio diskutierten damals Politiker und Fachleute darüber, ob der Staat Energie mit einer Steuer verteuern soll, damit die Leute weniger davon verbrauchen. Michael Kohn, bekannt als Energiepapst, brachte die Vorteile auf den Punkt.
Wir müssen Energie sparen, wir müssen forschen auf dem Energiegebiet und wir müssen Erdöl ablösen, weil wir zu stark abhängig sind von dem Erdöl.
Heute, nach Fukushima, würden viele noch hinzufügen und wir müssen aus der Kernenergie aussteigen. Sonst argumentieren die Befürworter einer Energiesteuer seit Jahrzehnten ähnlich wie bereits in den 1970er Jahren. Damals hielt die Ölkrise die Welt in Atem. Plötzlich wurde den Leuten klar, dass Öl und andere Rohstoffe nicht endlos sprudeln. Und die Idee, den Verbrauch mit Hilfe hoher Preise zu drosseln, die Idee einer Energiesteuer, war geboren. So richtig heiß diskutierte das Parlament dann 1986 darüber, nach Tschernobyl. Alt-SVP-Nationalrat Christoph Blocher warnte vor den Folgen.
Mit einer Energieabgabe ist es fraglich, ob sie das Sparen fördern, aber die industrielle Konkurrenzfähigkeit treffen sie todsicher.
1988 verwarf das Parlament die Energiesteuer. Der damalige Bundespräsident Otto Stich bedauerte, dass nun alles beim Alten bleiben sollte.
Der zurzeit wieder stärker ansteigende Energieverbrauch rückt die Dringlichkeit des Energiesparens in ein etwas schärferes Licht.
Allzu scharf war dieses Licht allerdings nicht, denn die Politik wollte erst 1996, 12 Jahre später, wieder Energie verteuern, um Sparsame zu belohnen und Verschwender zu bestrafen. Damals forderten die Grünen mit ihrer ersten Volksinitiative eine Steuer auf Erdöl, Kernkraft und Wasserkraft. Jetzt war die Energiesteuer wieder voll im Trend. Im Jahr 2000 stimmte die Schweiz gleich über 3 verschiedene Varianten davon ab. Das Volk konnte wählen, ob es mit der Steuer Solarstrom oder Sozialversicherungen fördern wollte. Allerdings setzten sich die Argumente der Wirtschaft und der Bürgerlichen durch. Die Stimmbürger sagten 3-mal Nein. Und ein resignierter Bundesrat Moritz Leuenberger stellte fest:
Von all denen Bereichen, die in meinem Departement sind, ist die Energiepolitik die, wo es einfach nicht vorwärts geht.
2001 kassierte dann auch die grüne Initiative aus dem Jahr 1996 eine Abfuhr. Jetzt allerdings nimmt der Bund einen neuen Anlauf für eine Energieabgabe. Strom, Heizöl und möglicherweise auch Benzin sollen ab 2021 mehr kosten. Wie viel mehr, das erklärt Martin Bauer vom Finanzdepartement.
Beim Benzin sprechen wir vielleicht von etwa maximal 25, 30 Rappen pro Liter. Und beim Strom etwa 5 Rappen pro Kilowattstunde.
Beim Heizöl schließlich wären es 40 bis 80 Rappen pro Liter. Damit geht der Bund viel weniger weit als die Grünliberalen und er will die Einnahmen aus der Energieabgabe an die Bevölkerung zurückgeben, über die Krankenkassenrechnung. Bis Ende Jahr soll das Projekt stehen. Allerdings, politisch sind die Fronten genauso verhärtet wie vor 30 Jahren. Die Bürgerlichen sind vehement gegen eine Energieabgabe. Und so ist es durchaus möglich, dass es an der Urne wieder ein Nein gibt, so wie immer seit den 1970er Jahren.
Sarah Nowotny. Und um die Argumente für oder gegen die Initiative der Grünliberalen, über die wir im März abstimmen, um die geht es gleich in der Abstimmungskontroverse im ersten und vierten nach den Schlagzeilen, und die bringt uns Daniel Hubacher.
Ägypten fordert eine von den USA angeführte militärische Intervention in Libyen, dies als Reaktion auf die Enthauptung koptischer Christen durch die Terrormiliz Islamischer Staat. In der Ostukraine scheint die in Minsk vereinbarte Waffenruhe brüchig zu sein. Wie aus Militärkreisen in Kiew verlautet, lieferten sich ukrainische Truppen und prorussische Separatisten um die Stadt Debaltsevo erneut vereinzelte Kämpfe. In der Schweiz hat der Bund eine weitere Tabakpräventionskampagne lanciert. Sie richtet sich an die 1,7 Millionen Rauchenden in unserem Land. Mit dem Logo der bekannten geknickten Zigarette und dem Slogan «Ich bin stärker» sollen Raucher zum Aufhören animiert werden.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.